also wir sollten uns fragen, wie viel von dem, was wir am Tag leben und tun, ist selbstbestimmt und wie viel ist von dem eigentlich von außen diktiert. Wie viel ist Reaktion, wie viel ist Aktion.
Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Ich bin Isa.
Und ich bin David und wir sind die Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können.
Unser heutiger Gast ist Kübra Gümüşay, Autorin, Aktivistin und Mitinitiatorin zum Beispiel von Hashtag Schau hin, Hashtag Ausnahmslos und Hashtag Organisierte Liebe. Wir sprechen mit Kübra über so viele unterschiedliche Themen, dass es wahnsinnig schwer ist, hier überhaupt eine Zusammenfassung für euch zu machen. Also ihr müsst euch den Podcast einfach von Beginn bis zum Ende anhören. Kübra spricht so klar und reflektiert über ihre ganz persönlichen Herausforderungen als Aktivistin, warum sie der Gesellschaft nichts mehr beweisen möchte und wie jeder Einzelne die Verantwortung wahrnehmen muss, jetzt, heute und nicht morgen, damit sich das Positive, Konstruktive gegen das Negative, Zerstörende durchsetzen kann. Wir lernen von ihr, wie man empathisches Handeln trainieren kann. Und es ist einfach unglaublich, wie bewusst Kübra ihre Worte wählt, um komplexe Zustände zu beschreiben und gleichzeitig teilt sie aber auch ganz praktische Tipps. Und ich persönlich hätte irgendwie jeden Satz mitschreiben können.
Ja, Kübra war auf der einen Seite sehr persönlich und auf der anderen auch sehr sachlich und ich fand es faszinierend, so viel über ihren aktivistischen Weg zu erfahren. Sie selbst sah sich schon früh in der Rolle der Pressesprecherin eines Kollektivs, dann als imaginäre Putzkraft, die immer dann um Worte gebeten wurde, wenn jemand ausfallend oder menschenverachtend wurde. Und jetzt, trotz der Anstrengungen, schafft sie es anderen, vor allem jungen Leuten, Mut zu machen, mutig, aktivistisch und verantwortungsvoll zu sein. Abseits ihrer beeindruckenden Arbeit sprechen wir aber vor allem auch über die Frage, wie man selbstbestimmt über die eigene Zeit und das Denken walten kann. Kübra erklärt uns, wie sie immer besser wird, die eigene Zeit einzuteilen und Prioritäten zu setzen. Und da Stichwort Bullet Journaling.
In mir hat unser Gespräch mit Kübra wahnsinnig viel ausgelöst und anstatt ab dem 1. Januar nächsten Jahres irgendwelche Vorsätze zu machen und denen hinterher zu hetzen, werde ich einfach 3 Tipps von ihr direkt anwenden.
Ja, Isa, welche Tipps meinst du denn?
Also zum einen meine Zeit mit Bullet Journaling zu strukturieren, meine Verantwortung wirklich wahrzunehmen und endlich wirklich auch politisch lauter auf Twitter und Co. zu sein. Und drittens, nicht reaktiv, sondern vor allem proaktiv gesellschaftliche Themen und Probleme anzupacken, aber natürlich vor allem auch anzusprechen.
Ja, finde ich super. Das klingt sehr gut und da mache ich auch direkt mit. Und unser Partner, wir haben wieder einen Partner in dieser Episode und der ist mal wieder Schieß Mercedes. Isa, erklär doch mal, was Schieß Mercedes ist.
Ja, genau. Also der Schieß Mercedes Newsletter rückt jeden Monat Frauen in den Fokus, deren Geschichten im Kopf bleiben. Ähnlich wie bei uns natürlich im Podcast. Diese Frauen sprechen über die Themen, die sie bewegen. Sie erzählen, wovor sie Angst haben, was sie antreibt, was Empowerment für sie bedeutet, welche Karrieretipps sie vielleicht auch gerne früher bekommen hätten. Und einige der Autorinnen des Newsletters kennt ihr natürlich auch schon. Nora Wohlert und Susanne Hoffmann von Edition F, Stefanie Luxart von dem Blog OHM, Julia Meschede von Wanderlust und Jessica Weiß von Journelle treffen für dich unter dem Motto Starke Frauen porträtieren starke Frauen, die Dinge anders denken.
Ja, ihr könnt Teil der Schieß Mercedes Community werden, indem ihr den Newsletter abonniert und das könnt ihr tun auf newsletter.schießmercedes.de. Vielen Dank an dieser Stelle an Schieß Mercedes für die tatkräftige Unterstützung des Podcasts. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr den Role Models Podcast abonniert und ihn mit Freunden auf Twitter, Facebook oder auch auf Instagram Stories teilt.
Ja, und jetzt geht es endlich los mit dem Role Models Podcast. Das ist die letzte Episode dieses Jahres. Das ist Nummer 17 und hier ist die sehr reflektierte, neugierige und empathische Kübra Gümüşay.
Live aus Berlin, willkommen zum Role Models Podcast.
Ja, herzlich willkommen zur Episode, was ist das jetzt eigentlich? Episode 18 schon. Mit einem ganz besonderen Gast, der sehr lange, die sehr lange auf unserer Wunschliste stand und endlich ist sie heute Abend da. Kübra Gümüşay, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, dass du den Weg aus Hamburg hierhin gemacht hast. Vor allem, wenn man dich auf Twitter oder Instagram verfolgt, weiß man, wie wahnsinnig beschäftigt du bist und wie häufig du auf Bühnen stehst und sehr wunderbare und inspirierende Talks gibst. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute Abend hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir starten eigentlich mal direkt mit einer Frage, die wir in unserem letzten Podcast Christina Lunz gestellt haben, die du ja auch kennst. Und zwar haben wir sie gefragt, welche Frage würdest du unserem nächsten Role Models Gast stellen, auch wenn du nicht weißt, wer es ist? Und sie musste ganz schön lange nachdenken und das war so ein Moment der Stille, ich glaube für sie sehr unangenehme Stille. Aber sie hat die Frage, also sie hat zwei Fragen eigentlich für dich, ohne zu wissen, dass du unser nächster Gast bist. Und die erste ist, glaube ich, relativ einfach, nämlich wer ist, welche Person, welcher Mensch ist dein Vorbild?
Also ich habe nicht ein Vorbild, sondern viele Eigenschaften an unterschiedlichen Personen, die ich vorbildlich finde oder von denen ich lerne. Und manchmal sind diese Personen jünger, älter, machen was ganz anderes. Aber was ich mir immer als Vorbild vor Augen halte, egal was ich tue, ist Menschen, die in ihrem Leben viel erlebt haben, viel auch vielleicht an Leid erlebt haben, aber es geschafft haben, im Alter nicht bitter zu sein und es geschafft haben, trotz all der Hürden, trotz all der Hindernisse, trotz all des Leids, ein positives Weltbild zu haben und auf Menschen immer noch wohlwollend zuzugehen und irgendwie im Herzen präsent und da sind und so eine gewisse innere Ruhe haben und eine Gelassenheit, die aber nicht in so einer Lethargie endet, sondern in einem trotzdem verändern wollen, Dinge anders machen wollen, aber nicht verbittert sein dabei. Und solche Menschen gibt es in unterschiedlichster Form. Manchmal ist es eine alte Lehrerin oder ein Obdachloser oder meine Mutter oder viele andere Personen. Und das sind die Eigenschaften, die ich besonders als Vorbild sozusagen vor Augen habe, immer dann, wenn etwas in meinem Leben passiert, wo ich denke, so, jetzt könnte ich wütend sein.
Die zweite Frage stelle ich, glaube ich, im Laufe des Gesprächs, weil sie dann ganz gut reinpassen könnte. Wir versuchen ja mit unseren Gesprächen auch immer so ein bisschen hinter die Kulisse zu schauen und die persönliche Geschichte unserer Gäste aufzufangen und zu teilen. Und wir kennen uns schon einige Jahre und ich habe dich schon so häufig auf Bühnen erlebt und war immer, egal wo das war einfach immer ergriffen. Aber ich würde gerne mal mit einer persönlicheren Frage starten, nämlich nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Kindheit. Wie bist du aufgewachsen und mit vielleicht auch welchen Werten, welchen Vorstellungen von dem, was du vielleicht später jetzt gemacht hast, bist du aufgewachsen?
Also ich hatte das Glück, das älteste Enkelkind von inzwischen, ich glaube, über 25 Enkelkindern zu sein und hatte die gesamte Aufmerksamkeit einer riesengroßen Großfamilie, so Onkels und Tanten und meine Großeltern und meine Eltern und ihre Nachbarn und so weiter und so fort und hatte deshalb schon in sehr jungen Jahren so konditionslose, also unconditional love, also Liebe erlebt, die nicht an irgendwelchen Bedingungen geknüpft ist und hatte sehr viele erwachsene Menschen um mich herum, die mich sehr ernst genommen haben und die dann, glaube ich, später meine Eltern natürlich bereut haben durch diese altkluge Art, die ich dann entwickelt hatte. Aber und ich habe mich sehr geliebt gefühlt und für mich war die Welt sehr heil. Und aber gleichzeitig waren meine Eltern beide sehr engagierte Menschen, die sich auch mit, damals war der Bosnienkrieg, als ich so, ich glaube 5, 6, 7, 8 Jahre alt war, so in der Zeit. Und die haben mich mit zu Demonstrationen genommen und oder auch im Fernsehen habe ich dann immer das, was sozusagen in der Welt passiert ist, durch meine Eltern mitverfolgen können und durch das, was sie besprochen haben und diskutiert haben. Und so war meine heile Welt für mich auch immer nie ganz heil, sodass ich ignorant sozusagen geworden wäre oder weil gleichzeitig das, was in der Welt passiert, auch zu Hause diskutiert worden war und meine Eltern halt engagierte Menschen waren, die sich mitverantwortlich gefühlt haben und irgendwas gemacht haben immer und später, als ich relativ jung war noch, ich glaube, ich war 12 oder 13, als dann der 11. September war und da hat eigentlich meine Kindheit aufgehört, so, also konnte ich mir nicht mehr leisten, so eine Leichtigkeit zu haben im Alltag, weil ich plötzlich nicht mehr Kypra war, sondern die Muslimin und auf Straße, in Bus und Bahn, in der Schule und überall dann quasi mehrere Milliarden Menschen repräsentieren musste und plötzlich wissen musste, was in Afghanistan geschieht oder im Irak passiert und nicht mehr ein Individuum war, sondern sozusagen die Pressesprecherin eines Kollektivs. Und das war schon ein großer Einschnitt für mich und eigentlich für alle meiner Generation, die irgendwie muslimischen Glaubens sind oder aus einem Land stammt, das ursprünglich, das mehrheitlich muslimisch ist. Und das war schon sehr einschneidend, so Individualität aufgeben zu müssen oder Leichtigkeit aufgeben zu müssen. Und es dauert Jahre und bei manchen hört es nie auf, dass man dann wieder zu sich finden kann.
Wie hast du mit deinen Eltern diese Situation dann zu Hause besprochen oder wie seid ihr damit umgegangen zu Hause? Weil du sagst, du warst sehr jung, ne? Du hast diese Leichtigkeit verloren, das ist ein total einschneidendes Erlebnis. Und in einer Familie, die sehr politisch ist im Sinne von, man spricht drüber und man diskutiert diese Geschehnisse.
Also wir haben zu Hause nicht viel darüber diskutiert, weil wir Kinder das nicht so sehr an unsere Eltern herangetragen haben und das so quasi als Verantwortung, glaube ich, im Alltag einfach mit umgesetzt haben, weil wenn du in der Gesellschaft immer wieder bestimmte Fragen gefragt bekommst, dann glaubt man irgendwann, dass das die eigene Funktion und Rolle sei. Also man internalisiert ja sehr viel und sehr schnell in dem Alter und glaubt, das sei jetzt normal und das müsse jetzt so sein. Und wenn insbesondere Lehrerinnen und Lehrer in der Schule das tun, die ja in dem Alter eine große Vorbildsfunktion haben, dann glaubt man, okay, anscheinend muss ich dieses Wissen haben, es wird von mir vorausgesetzt und das ist eine Rolle, die ich jetzt erfüllen muss. Und so war das ganz bei ganz, ganz vielen Freundinnen und Freunden in dem Alter dieser Generation, dass sehr viele tatsächlich dann angefangen haben, diese Rolle anzunehmen. Nicht, weil sie sie gerne angenommen hätten, sondern weil sie so selbstverständlich schien. Und immer wenn irgendein Thema in der Klasse fiel, was irgendwie damit zu tun hatte, richten sich halt alle Blicke auf einen. Und das ist dann sozusagen eine gesellschaftliche Erwartung. Und da denkt man ja, okay, gut, das ist so. Und es geht nicht anders. Und dann muss ich da jetzt irgendwie reinwachsen. Und ich weiß, dass ich sehr früh, ich glaube schon mit 13, 14 dann angefangen habe, eben den Spiegel, Stern und Co. zu lesen und mich sehr und mir das aber sehr Angst gemacht hat, was ich da zum Teil gelesen habe über meine Religion oder über Menschen, die der gleichen Religion angehören, weil sie so diametral auseinanderging von dem, was ich im Alltag erlebt habe und wie ich meine Religion erlebt hatte. Und das ist sehr spannend, weil bis dahin war für mich Religion etwas Intimes und Persönliches und hat sozusagen für mich nur meine Beziehung zu meinen moralischen Vorstellung sozusagen geregelt und plötzlich wurde etwas sehr Intimes, etwas sehr Verletzliches und Besonderes in die gesellschaftliche Mitte gedrängt und alle durften sich eine Meinung drum bilden und draufhauen und damit machen, was sie wollten und man war nicht mehr, also dieses Geschützte war nicht mehr da und man war plötzlich sehr verletzlich in der Mitte dieser Gesellschaft und musste sich plötzlich in einem Zustand verteidigen von Gefühlen, für die man vielleicht noch gar keine Worte hatte oder wo man selbst überhaupt noch in der Entwicklung ist und vielleicht mit 13 gar keine Antworten haben sollte, sondern vor allem noch viele Jahre auf Suche sein sollte. Und das war tatsächlich eine schwierige Erfahrung und für viele, glaube ich, auch sehr traumatisch, wenn ich mich mit Freundinnen und Freunden unterhalte, die diese Erfahrung geteilt haben, weil die Vehemenz, die Häme, die Arroganz und die Ignoranz, mit der uns Kindern damals umgegangen worden ist in dieser Zeit, ist eigentlich absolut drastisch und skandalös, aber in dem Moment war das normal.
Wie seid ihr da mit 13, also du schreibst, dass du und deine Freunde und Freundinnen 13 da durchgegangen seid, wie habt ihr, und das so traumatische Erfahrungen auch waren, wie habt ihr das verarbeitet? Oder wie, oder wenn du jetzt zurückblickst, was glaubst du, hat geholfen, um das zu verarbeiten?
Ich habe viel geschrieben damals. Ich habe ganz viele Leserbriefe geschrieben, die ich nie abgeschickt habe.
Warum nicht abgeschickt?
Weil ich Angst hatte vor den Reaktionen, weil ich nicht, weil das, was ich da las, für mich so angsteinflößend war, dass ich das Bedürfnis hatte, was dagegen zu sagen, aber Angst hatte vor der Reaktion auf das, was ich dagegen sagen würde. Und ich habe dann damals auch Kurzgeschichten geschrieben und das waren so alles für mich Methoden und Möglichkeiten, irgendwie das zu verarbeiten. Und dann aber gleichzeitig, weil meine Eltern immer so engagierte Menschen waren und für mich irgendwie Ungerechtigkeit nichts war, was plötzlich da war, sondern schon immer präsent war durch das Engagement meiner Eltern, war dann für mich relativ schnell auch klar, ich muss da jetzt was dagegen tun. Und ich wollte damals Modedesignerin werden und Ärztin. Und also das war eigentlich meine Mama, die meinte, du kannst ja Medizin studieren und nebenher als Modedesignerin arbeiten. Und sie hofft bis heute, dass eines ihrer 5 Kinder Medizin studieren wird. Aber mein letzter Bruder, der Jüngste, hat jetzt dieses Jahr angefangen mit einem Ingenieurstudium und sie hat inzwischen aufgegeben und die vielen Mikroskope und Skelette, die sie ihm geschenkt hat, haben ihre Wirkung nicht entfalten können. Der Arme hat er mal zum Geburtstag bekommen. Und dann aber war halt etwas, was bis heute aber anhält und was ich sehr kritisiere, dass sehr viele junge Menschen bis heute ihre Lebensentscheidungen dahingehend treffen, dass sie der Gesellschaft etwas beweisen müssen, dass sie dass sie, obwohl sie in Anführungszeichen muslimisch sind, Ärztin sein können oder obwohl sie, keine Ahnung, schwarz sind, eine schwarze Hautfarbe haben, was weiß ich, Chirurg sein können oder was auch immer. Also dass sozusagen fundamentale Lebensentscheidungen, Berufsentscheidungen nur deshalb getroffen werden, weil man glaubt, man müsse der Gesellschaft etwas beweisen. Und wir haben schon eine ganze Generation an Menschen jetzt verschwendet, die Lebensentscheidungen dahingehend getroffen haben. Und ich finde, jetzt ist so dringend die Zeit gekommen, dass wir jungen Menschen, und das versuche ich bei jedem Vortrag oder bei jeder Gelegenheit, wo ich vor jungen Menschen stehe, die aus irgendeinem Grund marginalisiert werden, zu sagen, trefft keine Lebensentscheidungen, fundamentale Lebensentscheidungen, wie was studiere ich oder welchen Berufsweg gehe ich oder welchen, wie gestalte ich meinen Alltag und mein Leben, lediglich darauf, dass ihr der Gesellschaft irgendwas vermitteln müsst, weil das ist euer Leben, man lebt ein einziges Mal und jede Sekunde, jede Minute, die kommt nicht wieder. Und ich habe, weil ich selber halt gemerkt habe, dass ich viele fundamentale Entscheidungen in meinem Leben deshalb getroffen habe. Und ich hatte das Glück, dass ich aber sehr starke Interessen hatte, die mich immer gepusht haben, noch weiter rauszugehen und Dinge weiter auszuprobieren und mich nicht nur darauf auszuruhen, dass ich irgendwas beweisen müsste. Aber natürlich hat das mein Leben geprägt und vielleicht wäre ich einen ganz anderen Weg gegangen oder beziehungsweise jetzt so in den letzten 3-4 Jahren habe ich mich immer wieder gefragt, was hätte ich dann getan oder was würde ich denn tun, hätte es diese Sachen nicht gegeben und versuche mein Leben jetzt danach zu gestalten und jetzt die vielen Jahre, fast 15 Jahre, die ich ja dann damit verschwendet hatte, in Anführungszeichen, alle sagen, hast du nicht verschwendet, aber so, ne, ihr wisst, was ich meine, versuche ich jetzt tatsächlich, mich sehr stark von diesen Erwartungen zu befreien.
Also ursprünglich der Wunsch, Ärztin zu werden?
Nee, das war wirklich etwas, was meine Eltern abgedrückt haben.
Wie beschreibst du den Weg dann, also wenn du jetzt zurückblickst, wie beschreibst du dann den Weg, den du selbst jetzt genommen hast?
Also ich habe mit ungefähr 9 oder 10 angefangen, mein erstes Buch zu schreiben und habe dann aufgegeben, weil Word jedes Wort, weil da waren türkische Namen drin, rot angestrichen hat. Und ich habe probiert und habe dann in so Lexika und Co. dann nach so anderen Namen gesucht und ich kam einfach nicht auf türkische Namen, die nicht von Word rot angestrichen worden wären. Und ich dachte, vielleicht soll es einfach nicht sein und habe meinen ersten Roman dann deshalb aufgegeben. Da sieht man, wie viel Technik an Auswirkungen hat. Aber ich habe halt sehr gern geschrieben und sehr gern gezeichnet und war eigentlich so künstlerisch sehr begabt und bin aber diesen Weg nicht gegangen, weil für mich das primär ja mir gut getan hat und ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt erstmal der Gesellschaft was geben und deshalb bin ich sozusagen den aktivistischen Weg gegangen. Ich war Schulsprecherin, dann habe ich meine Schule auf Kreisebene vertreten, dann auf Landesebene, dann habe ich auf Bundesebene gearbeitet und dann haben wir sogar auf europäischer Ebene gearbeitet und bin eingetaucht in diese ganze schulpolitische Welt und dann war ich in den letzten beiden Schuljahren journalistisch aktiv. Wir hatten den Junge Presse Hamburg Verein, also es gibt so junge Presseverbände in ganz Deutschland und war dann halt im Landesverband in Hamburg im Vorstand und habe dann die letzten beiden Schuljahre dann war ich Chefredakteurin eines Jugendmagazins. So, dann bin ich halt diesen Weg gegangen, weil als durch diese schulpolitische Arbeit war ich ziemlich genervt davon, in den allermeisten oder eigentlich immer die Einzige zu sein, die nicht weiß, aus so einem bildungsbürgerlichen Haushalt kommend war und habe dann gemerkt, dass es nicht möglich ist, damals zumindest und ich glaube nach wie vor heute ist schwierig, wenn man so aussieht, wie man aussieht oder den Hintergrund hat, den man hat, dann nur über die politischen Inhalte und über das, was man tut sozusagen im Fokus zu sein und nicht über die Person. Und deshalb dachte ich, es ist wahrscheinlich schlauer zu schreiben und über politische Inhalte mit dem Stift sozusagen daran zu gehen und da etwas zu bewegen und habe mich da so ein bisschen geirrt, weil auch da natürlich viele Barrieren bestanden haben und nach wie vor bestehen, aber habe das Gefühl gehabt, dort eher mich zu finden und meine Rolle gefunden zu haben.
Woher kam der Antrieb oder wo verankerst du den Antrieb, so früh und so jung schon schulpolitisch aktiv zu werden?
Also ich habe das Glück gehabt, dass meine Mutter ist immer sehr neugierig gewesen, eine Frau, die sich immer konstant weitergebildet hat und sehr bildungsorientiert war und hatte halt deshalb zu Hause einfach sehr viel mitbekommen schon, weshalb ich an der Schule nicht an den Lehrern und Lehrerinnen gescheitert bin, obwohl es sehr einfach wäre. Und wir haben angefangen mit 3 Zügen, also 3 5. Klassen auf dem Gymnasium und am Ende gab es nur einen einzigen Zug, das Abitur gemacht hat. Und in den Jahren sind halt immer wieder Leute selektiert worden. Und das war, wie ich fand, unfair, wie das gemacht worden ist. Und ich hatte halt einfach das Glück, durch den Hintergrund meiner Mutter und meines Vaters, die uns sehr außerhalb der Schule halt viel beigebracht haben, dass ich nicht deshalb gescheitert bin, aber ich wusste, viele andere sind mindestens genauso schlau und aber haben sozusagen nicht diesen Backup und deshalb werden sie jetzt aus der Schule rausgeekelt und oder ihnen wird gesagt, und wir haben es ja oft gesagt bekommen von Lehrerinnen und Lehrern, ja, wollt ihr nicht lieber eine Ausbildung machen oder nee, Studium ist nichts für euch oder wenn wir irgendwie große Ziele hatten, dann und es mal gewagt haben, sie auszusprechen, dann wurden die uns wieder so ein bisschen kleingeredet. Und dann sieht man halt 1:1, was Ungerechtigkeiten mit Lebenswirklichkeiten anrichten können. Und insbesondere Jungs waren halt bei uns betroffen. Wir Mädchen hatten so ein bisschen so einen Opferschutz. Die leiden dann viel mehr wahrscheinlich unter ihrem Hintergrund. Deshalb müssen wir so ein bisschen schützen. Aber die Jungs, das sind die Perpetrators, das sind die Täter. Und auf denen hat sehr viel gelastet. Und das sind irgendwie 9-, 10-, 11-jährige Jungs so, die natürlich durch Pubertät auch gehen irgendwann, aber wie halt alle anderen auch. Und bei denen hatte das lebenseinschneidende Folgen. Und das hat mich, das waren so Dinge, die mich sehr angetrieben haben und dafür gesorgt haben, dass ich dann irgendwas in der Schule ändern wollte. Und als ich dann in der Schulpolitik aktiver war und auf der Kreisebene war, dann habe ich natürlich andere Schulen kennengelernt und plötzlich gemerkt, dass es an anderen Schulen ganz anders läuft. Und ich weiß noch, ich hatte ein Jahrgang, ein Semester, glaube ich, wo ich, ich glaube, 70 Verspätungen eingetragen bekommen hatte. Und das lag daran, dass ich in den 5-Minuten-Pausen meistens mit dem Schulleiter ein Treffen hatte und deshalb immer so 2-3 Minuten zu spät kam. Und meistens halt freitags die letzte Stunde gefehlt hat, weil an den Wochenenden waren immer Konferenzen und da musste ich schon früher los von der Schule. Deshalb hatte ich unheimlich groß viele Fehlanträge und hätte ich eine Ausbildung gemacht, hätte ich keinen Platz bekommen, weil mit so vielen Fehlstunden oder Verspätungen kriegt man irgendwie, ne, das wirkt nicht gut und das hätte für mich auch sehr schädlich sein können. War es letztlich nicht, weil niemand auf mein Abiturzeugnis so geschaut hat in meinem Leben. Dann hatte ich mit anderen Schulsprecherinnen und Sprechern zu tun, habe gesehen, die bekommen freitags E-Mails von ihren Lehrerinnen und Lehrern mit der Zusammenfassung der letzten Stunde und nicht wie ich Fehleinträge und die wurden dafür belohnt und ich wurde dafür gerügt und dann sieht man, okay, es geht also auch ganz anders und das war dann noch so ein stärkerer Antrieb und dann Grund versuchen irgendwie auch, ne, wir haben auch mit Realschulen und Hauptschulen zusammengearbeitet und dann sage ich natürlich, wie es auch noch schlimmer geht und noch schlechter geht und unter welchen Umständen die lernen und leben und aufwachsen und sozialisiert werden. Und das war natürlich, wenn man sowas eins zu eins erlebt, dann kann man nicht nichts tun. Und wenn man eins zu eins diesen Kontrast hat, dann weiß man, also in mir zumindest war das dann eine große Motivation, etwas anders zu gestalten und aktiv zu werden. Und man hat ja auch Erfolgserlebnisse, wenn man dann so Turniere veranstaltet und unterschiedliche Schulformen zusammenkommen und man sieht, die begegnen sich auf Augenhöhe und der Horizont erweitert sich oder wie sich, ich weiß noch, der eine zum Beispiel, der war von einer Gesamtschule und ich weiß, dass er später noch dann, man konnte ja sein Abitur nochmal durch, indem man, ich glaube, ein Jahr rangehängt hat, nochmal machen und dann war auch eine Fachhochschule und der promoviert jetzt heute und das hat schon starke Auswirkungen gehabt auf diejenigen, die aktiv waren und das ist natürlich eine tolle Motivation, wenn man sieht, die verändern sich und das hat Auswirkungen auf die Leben und auf das Leben einzelner Menschen.
Du hast sehr früh angefangen, aktivistisch zu sein. Wie würdest du jetzt mal ganz kurz, wenn du stehen bleiben würdest, rückblickend die unterschiedlichen Phasen deiner aktivistischen Arbeit beschreiben? Und wo befindest du dich jetzt gerade?
Also es gab sehr, sehr viele Phasen. Und wenn ich sie ganz, ganz grob kategorisieren würde, würde ich sagen, die Phasen, die ich gerade, oder die Zeiten, die ich gerade beschrieben habe, die waren sehr hands-on, so auf so einer Graswurzelebene sozusagen, eine Schulebene und hatten so direkten Impact. Und dann fing das an so auf gesellschaftlicher Ebene und dort habe ich sehr reaktiv gearbeitet, sehr lange. Also irgendwas ist passiert und dann habe ich eine Demo mit organisiert oder eine Mahnwache oder eine Podiumsdiskussion oder einen Flyer gestaltet oder eine Webseite oder eine Kampagne und es war sehr reaktiv, irgendwas ist passiert und dann habe ich darauf reagiert mit so ganz vielen anderen jungen Menschen und wir haben irgendwelche Aktionen gemacht. Und das war aber eine ziemlich lange Phase. Innerhalb dieser Phase aber habe ich zum Beispiel mich ständig versucht weiterzuentwickeln, und mir neue Themen zu erarbeiten und vor allem deshalb, weil ich gesehen habe, man beschäftigt sich mit Rassismus und da merkt man relativ schnell, es gibt unheimlich große Überschneidungen mit dem Thema Sexismus und dann beschäftigt man sich damit und merkt man, das sind eins zu eins Mechanismen und Muster, die auch in Antisemitismus und Ableismus, dass das da auch wirkt und dann merkt man, okay, ich habe jetzt drüber hinausgezoomt, was für Mechanismen wirken denn in diesen sozusagen Strukturen, die durch Digitalisierung gefördert werden, die durch unser Bildungssystem gefördert werden. Und dann kommt man so von einem Thema zum anderen und sieht so unheimlich viele Gemeinsamkeiten und so Stränge. Und das war das Schöne für mich, weil durch das Erarbeiten und das konstante neue Lernen und das Erforschen neuer Felder entsteht ja viel Innovation und viel neues Wissen, weil man verschiedene Themen verknüpft und deshalb Diskurse aus anderen Bereichen in andere Bereiche wieder reintragen kann und das gesellschaftliche Leben dann holistischer betrachten kann, als nur, ich betrachte jetzt nur Digitalisierung und nur Umwelt und nur Rassismus und nur Sexismus, sondern wir wissen ja alle durch unser persönliches Leben, dass alles miteinander zusammenhängt. Kein Phänomen tritt isoliert auf, nichts passiert isoliert. In der Mathematik kann man das noch, aber im realen Leben kann man nicht einfach sagen, so ich schmeiß das jetzt mal hier hin und ich weiß ganz genau, was passieren wird. Es sind halt viele Zusammenhänge in unserer Gesellschaft, die einfach Unvorhergesehenes geschehen lassen und andere Dynamiken, die man aber mit einberechnen kann. Und so konnte ich immer nachhaltigere und holistischere Positionen entwickeln. Und dann war die dritte Phase nach dieser reaktiven Phase für mich dann die Phase, wo ich beschlossen habe, nicht mehr, das habe ich dann beschrieben, als intellektuelle Putzfrau sein. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich immer auf irgendwelchen Talkshows oder Podien oder Veranstaltungen immer da bin und meistens sitzt da so ein älterer Herr, der dann irgendwie so einen Bullshit-Satz sagt und dann gucken alle auf mich und ich muss dann irgendwie so diplomatisch und lächelnd und irgendwie, ne, versuchen, irgendwie ein bisschen menschlichen, gesunden Verstand einzubringen in die Diskussion. Und das war dann, ich habe mich gefühlt wie so eine Putzkraft, die labern Bullshit und ich räume hinterher. Und dann dachte ich mir, warum bin ich sozusagen nur eine Komparsin im Schauspiel dieser häufig Männer, die einfach nur destruktiven Scheiß labern? Und dass das mir als Lebensaufgabe einfach nicht reicht. Und ich merke halt auch, wie ich ja nicht die Einzige bin, sondern sehr, sehr viele in unterschiedlichsten Bereichen genau diese Funktionen haben und dass es nicht gewinnbringend für unsere Gesellschaft ist, weil letztlich das, woran man Energie investiert, wird ja auch größer. Und wenn wir alle Energie investieren in rechtspopulistische Diskurse, irgendwelche Provokationen von Alexander Garland, der irgendwie anscheinend nicht weiß oder sich die Frage stellt, ob schwarze Menschen auch gute Nachbarn sein können, dann ist es nicht sinnvoll, dass wir alle uns hinsetzen und das ihm erklären, sondern wir legitimieren ja dadurch sozusagen eine Position. Wir legitimieren damit ein menschenfeindliches Bild. Und habe dann beschlossen, nicht mehr Teil dieses destruktiven Systems sein zu wollen, weil anfangs dachte ich ja tatsächlich, es besteht Informationsmangel. Und wenn ich jetzt reingehe in diese Talkshow und das kurz erkläre, dann sei das gegessen. Ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, es besteht kein Informationsmangel, das ist ein Business. So, und die brauchen diese Provokation, die brauchen diese Feindbilder, damit einfach ihr Business läuft. Und es war ja auch total spannend für mich dann manchmal zu merken, dass diese gleichen Personen, die in der Öffentlichkeit so auf die Kacke hauen, im Privaten dann sagen, ja, ich finde das gar nicht so sinnvoll. Oder ein sehr bekannter Kolumnist, dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde, sagte dann einmal zu mir so, ja, ich weiß auch nicht, warum er mich eingeladen hat, aber ich glaube, die wollen einfach, dass ich auf die Kacke haue. So. Er meinte, es müsse ja mal was knallen. Ich so, echt zynisch, weil das häufig Positionen waren, die für mich absolut verantwortungslos waren. Und wenn man Öffentlichkeit hat und wenn man die Möglichkeit hat, dass Menschen einem zuhören, dann muss man doch Dinge sagen und Dinge teilen, die irgendwie Menschen weiterbringen und nicht nur Panikmache, die in Lethargie oder Aggressionen sozusagen mündet.
Das erinnert mich an ein Zitat, was ich gefunden habe. Da hast du mal gesagt, sobald man die Möglichkeit hat, in ein Mikrofon zu sprechen, hat man Verantwortung. Finde ich eine super, super Aussage. Mich würde interessieren, inwiefern würdest du diese Aussage genauso formulieren oder vielleicht neu formulieren, wenn wir das Wort Mikrofon durch soziale Medien ersetzen?
Durch was?
Durch soziale Medien. Also die Idee der Verantwortung, wenn man in irgendeiner Form ein Publikum hat. Also nicht nur ein Mikrofon, sondern auch ein Publikum hat.
Ja, ich sehe das, kann man eins zu eins übertragen. Sobald man ein großes Following hat auf irgendeiner Plattform, dann trägt man Verantwortung. Und ich weiß, dass es dann so ein bisschen spießig vielleicht ist und natürlich individuell, aus so einer ganz individuellen Perspektive kann ich es verstehen, wenn diejenigen Menschen dann sagen, nee, ich will ja einfach nur mein Leben leben und nee, ich trage keine Verantwortung und ich kann ja nichts dafür. Letztlich ist es aber so, dass damit eine Verantwortung einhergeht und bloß weil wir keine Kultur entwickelt haben, die einander sozusagen in der Hinsicht mit erzieht und sozialisiert, dass wir Menschen deutlich machen, soziale Medien sind ja noch nicht institutionalisiert und auch kulturell noch nicht institutionalisiert. Wir haben ja noch keine Normen entwickelt, wir haben ja noch keine kein kulturelles, gesellschaftliches Verständnis darüber entwickelt. Wir sind ja gerade erst dabei, deshalb kann ich sozusagen diese unterschiedlichen Sichtweisen verstehen, aber wenn wir wir uns hinsetzen würden und uns einen gesellschaftlichen Vertrag jetzt ausdenken würden zu diesem Thema, dann würde ich auf jeden Fall dafür plädieren, dass diejenigen, die ein Following haben, Verantwortung tragen und dieser Verantwortung auch gerecht werden müssen. Dass es nicht nur darum gehen kann, ich mache jetzt Geld damit und so läuft halt das Business und deshalb ist es so, sondern dass man dann auch dafür mit den Folgen sozusagen, die man dann bewirkt, sei es bestimmte krankhafte Schönheitsbilder oder Meinungen, die menschenfeindlich sind und so weiter und so fort, diese Verantwortung trägt man mit und da müssen wir gesellschaftlich diskursiv erstmal diese Werte für entwickeln. Jetzt einfach von allen das einzufordern, wäre sozusagen zu anmaßend. Aber wir müssen dahin kommen, dass sich Menschen dessen bewusst werden. Und bloß weil wir kein Selektionsverfahren haben, wir sagen ja, es braucht ja keine Ausbildung, um Influencerin oder Influencer zu sein. Es gibt ja kein Gremium, das darüber entscheidet. Das ist ja sozusagen die Masse an Menschen, die darüber entscheidet. Nichtsdestotrotz geht damit trotzdem eine Verantwortung einher, ähnlich, ne, wenn dann der ehemalige und der aktuelle würde es wahrscheinlich genauso sagen, Bildchefredakteur, als wir in so einer Diskussion waren, sagte er, ja, die Leute wollen das halt lesen, ne, diesen menschenfeindlichen Scheiß, den sie da verbreiten. Und das ist aber eine zu kurz gegriffene Argumentation und entsprechend gibt es ja einen Presserat, der dann die Bildzeitung regelmäßig rügt. Und ähnlich müssen wir Werte und entwickeln, was sozusagen soziale Medien anbelangt.
Wie können diese Werte entwickelt werden, beziehungsweise auch in die breite Masse getragen werden? Vor allem für diejenigen, die sich gerne vielleicht politisch äußern möchten oder auch zu Themen ihre Stimme erheben möchten, aber Angst davor haben, was sozusagen auf sie zukommt. Ne? Und wir haben da schon so häufig auch drüber gesprochen, auch mit anderen, mit Theresa, mit Anne, dass es natürlich auch müde macht, wenn man, sobald man irgendwie seinen Satz getwittert hat oder irgendwo geteilt hat, diese Lawine von Hass irgendwie in einem entgegenrollt. Also das heißt, wie kann man diejenigen, die sich gerne engagieren wollen und auch sich sprachlich irgendwie einbringen wollen, wie kann man denen trotzdem den Mut machen, das zu tun, auch wenn es auf der gleichen Seite natürlich sehr viel Energie und ein Kraftakt eigentlich ist?
Die Frage wäre ja, wäre es anders, wenn alle es tun würden? Und dadurch, dass wenige es tun, lastet halt sehr viel Verantwortung auf einigen wenigen Schultern. Und deshalb sind diese einigen wenigen dann ausgebrannt und müde und erschöpft und können nicht mehr. Aber wenn alle so ein bisschen mit anpacken würden, wenn politische Verantwortung im diskursiven Bereich, ich rede jetzt nicht über Ämter und Co., nicht immer nur auf denjenigen Schultern lasten würden, von denjenigen Menschen, die existenziell abhängig davon sind, dass bestimmte Diskurse bitte nicht menschenfeindlich enden, sondern offen und tolerant enden, wenn sozusagen nicht die Verantwortung, man primär die Verantwortung für den Kampf gegen Antisemitismus bei Juden, Jüdinnen und Juden und gegen Homofeindlichkeit bei Homosexuellen und so weiter und so fort sehen würde, sondern als gesamtgesellschaftliche Verantwortung begreifen, auffassen und auch dieser Verantwortung dann Folge leisten würde, dann hätten wir einen anderen Diskurs schon. Und ich glaube, dann hätten wir nicht dieses konstante Ausgebranntsein, das jetzt viele dieser Leute haben, die ihr Leben sozusagen neben ihrem Hauptberuf und neben ihrem Hauptbroterwerb auch noch das leisten. Und häufig kommt ja dieses Ausbrennen dann, wenn man Eltern wird oder wenn man Pflege leisten muss, privaten oder irgendein anderer persönlicher Einschnitt im Leben kommt und man gar nicht mehr diese Arbeit, die ja, das ist ja Arbeit, leisten kann. Das heißt, eigentlich darf diese Arbeit gar nicht auf den Schultern weniger Menschen lasten. Und gleichzeitig muss man auch sich darüber unterhalten, dieser Hass, den man dann auf sozialen Medien und Co. erlebt, dass dieser ja gar nicht die gesellschaftliche Pluralität an Meinungen widerspiegelt, sondern ja auch organisiert ist. Und dass es dann auch eine Verantwortung ist, dann darüber zu diskutieren, welche Verantwortung haben verschiedene Plattformen für diesen Hass. Weil letztlich auch dort, ne, ähnlich wie jetzt bei dem Thema soziale Medien und was für eine Verantwortung trägt man, wenn man Einfluss hat und ein Sprachrohr ist, das Gleiche gilt ja auch, wir haben ja noch nicht Normen entwickelt für den Umgang mit Facebook, Twitter und Co. Im sozusagen im Diskurs miteinander. Diese Plattform erziehen uns ja zu einer bestimmten Diskurskultur, weil sie wollen von uns, dass wir Dinge teilen, die möglichst viel Aufmerksamkeit generieren, weil sie irgendwie provokant sind oder irgendwie anstößig sind oder bestimmte Menschengruppen dann irgendwie erregen. Und dann gibt es halt viele Likes, viele Reaktionen, viel Rückmeldung, viel Interaktion und Menschen verbringen viel Zeit auf dieser Plattform und unter diesem Beitrag. Und das ist ja das, worüber diese Plattformen Geld verdienen. Sie verdienen Geld über die Masse an Zeit, die Menschen auf diesen Plattformen verbringen. Und die Tatsache, dass wir für eine bestimmte Art von Kommentar, für einen bestimmten Beitrag viel mehr Likes bekommen, als wie für "Ich hatte heute einen schönen Tag" oder wie früher, erinnert euch vielleicht, da hat man Likes bekommen für Kaffeebilder. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht. Oder ne, man irgendwie, keine Ahnung, man muss schon heiraten oder ein Kind bekommen, um die gleiche Anzahl an Likes und Reaktionen für ein Posting zu bekommen wie für einen verpassten Flug. So, und man muss mehrere Tage in Euphorie schwelgen, bevor man ein Like hinterlässt bei einem positiven Kommentar. Und was aber letztlich das erzeugt, ist eine neue Diskurskultur, weil wir werden ja erzogen, wir verhalten uns anders und diese Plattformen haben eine Architektur, genauso wie wir, wenn wir jetzt in diesem Raum stehen, also für die jetzt im Podcast mithören, es gibt es so Säulen im Raum, wie wir drumherum gehen und manchmal sind ja Säulen im Raum ja auch ganz spezifisch da und bewusst installiert, nicht nur, weil es statisch Sinn macht, sondern auch, sollte mal ein Brand ausbrechen, Menschen nicht alle auf eine Tür zustürmen, sondern sich aufteilen und dadurch sozusagen kein Stau entsteht. Und es gibt ja Funktionen, also Menschen werden zu bestimmten Verhalten durch die Architektur der Räume, durch die Gestaltung von Städten zu bestimmten Verhalten erzogen. Wir sehen keine Obdachlosen mehr so viel wie früher, weil unsere Bänke so zwischen Armlehnen haben, die verhindern, dass Menschen sich dort hinlegen können. Oder bestimmte Bahnverbindungen laufen auf bestimmten Strecken, die halt verhindern, dass wir die Armut in bestimmten benachteiligten Stadtteilen sehen. Also ne, das hat ja alles so Sinn und Funktion und damit meine ich das nicht lobend, sondern einfach nur, damit man sich vergegenwärtigt, dass nicht alles zufällig ist. Und ähnlich ist es halt auch auf sozialen Medien, die eine Architektur haben und uns zu einem bestimmten Denken erziehen, zu einem bestimmten Diskurs erziehen. Und auch das sind zum Beispiel Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss und die man kritisch hinterfragen muss, sodass, wenn dann jemand sozusagen, sodass unser politischer Diskurs nicht derart toxisch ist und nicht derart polarisierend ist, sondern dass es möglich ist, dass es möglich sein muss, politische Diskurse zu vermeintlich polarisierenden Themen wie zum Thema Migration, Flucht, Feminismus und so weiter und so fort absolut besonnen und konstruktiv zu führen. Das muss möglich sein und wir müssen die Strukturen dafür schaffen, dass es möglich ist, weil es ist möglich. Es ist kein Thema, ist an und für sich darauf programmiert, zu knallen, um das in den Worten des nicht namentlich genannten Kolumnisten zu sagen.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet und die Frage liegt vielleicht auf der Hand, auch für mich, weil ich jetzt auch Mutter geworden bin, aber was hat deine aktivistische Arbeit mit dir gemacht, als du Mutter geworden bist? So dein ganzes Herzblut, deine ganze Energie ist in diese reaktive Arbeit gegangen und jedes Mal, wenn was passiert ist, hast du entweder geschrieben oder hast dich auf eine Bühne gestellt und deine Gedanken geteilt. Wie gehst du damit jetzt als Mutter um?
Also für mich war Mutterschaft sehr schwierig, weil ich ja meinen Lebenssinn vorher schon hatte und für mich war das nicht so, ich brauche ein Kind, damit mein Leben jetzt Sinn macht oder weil ich irgendwie Träume davon hatte, irgendwie häuslicher zu werden oder so, sondern wir wollten ein Kind, aber weder mein Mann noch ich hatten sozusagen so Träume von, ach, endlich zu Hause so mehr Zeit verbringen, sondern es hatte andere Gründe, auch weil wir einfach ein Kind haben wollten und aber unser Leben auch gleichzeitig dachten, so weiterführen zu können, was ja absolut illusorisch ist. Deshalb hatten wir so die Probleme, die alle Eltern haben, aber was hinzukam, war für mich und was, glaube ich, auf alle vielleicht zutrifft, die Arbeit machen, die nicht physischer Natur ist, sondern halt vor allem mentale und kognitive Arbeit erfordert. Man lebt ja in so einer Wolke. Also man ist ja nicht da, so, sondern man lebt die ganze Zeit in so einer Wolke von so Dingen, die man tun muss. Und das merkt man wahrscheinlich, wenn man unter der Dusche steht und dann denkt man über alles nach, aber nicht über das Wasser, das auf dem Kopf runterläuft. Und es fallen einem massenhaft Dinge ein, die man eigentlich tun müsste. Und wenn man ein Kind hat, dann potenziert sich diese Zeit einfach um ein Vielfaches. Und man steht dann so zum Beispiel, liegt man auf dem Boden und spielt mit Holzklötzen und denkt sich so, eigentlich müsste ich jetzt noch diese E-Mail schreiben. Und geht so mental 1000 To-Do-Listen durch. Und das war halt für mich eine sehr große Herausforderung als Mutter, weil ich den Anspruch an mich hatte, und das Gleiche gilt für meinen Mann, der halt das besser konnte als ich. Für mich war dann der Anspruch natürlich, wenn ich mit meinem Kind bin, wirklich die Zeit wirklich mit ihm gut zu verbringen und wirklich da zu sein. Aber was ich nie trainiert hatte, war dieser Muskel von diese Wolke verlassen und wirklich präsent sein in einem Moment und nicht parallel, während ich dann in dem Moment bin, denken, was ich eigentlich alles in dieser Wolke zu tun haben müsste und all die Dinge, die ich tun müsste. Und das war etwas, was ich aktiv lernen musste, aber für mich unheimlich emanzipierend war, weil man plötzlich einen ganz anderen Blick auf diese Wolke bekommt und einen ganz anderen Blick auf die Arbeit bekommt, die man macht und einen ganz anderen Blick auf die Mitmenschen bekommt. Und für mich war tatsächlich bei all den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die Elternschaft mit sich bringt, Mutter zu werden und also Eltern zu werden, war für mich unheimlich emanzipierend, weil ich alles fundamental in Frage gestellt habe, mich gefragt habe, macht das Sinn, was ich tue? Also langfristig? Ist es nachhaltig? Ist es das, womit ich meine Zeit verbringen möchte? Weil man jetzt eine direkte Konkurrenz hier hat, weil jede Minute, die ich jetzt mit dieser Diskussion mit einem provokanten Typen, der unverantwortlich vor sich hin labert, verbringe, ist eine Sekunde, die ich nicht mit meinem Kind verbringe. Und dann fängt man an, ja, aber nicht nur mein Kind, sondern es ist auch eine Sekunde, die ich nicht damit verbringe, mich selbst weiterzubilden, meinen Hobbys nachzugehen, ein neues Buch zu lesen, in die Zukunft zu denken, etwas Eigenes in die Welt zu setzen, was nicht in Reaktion auf so etwas entstanden ist, sondern für sich stehen kann und etwas Schönes ist, etwas Konstruktives ist, etwas, das Menschen hilft oder sie weiterbringen kann. Und dann merkt man, so wird Zeit so viel wertvoller und gewinnt so viel an Wert. Und dadurch habe ich viel bewusster über mich und meine Prioritäten und meine Zeit entschieden und konnte mich sehr, war gezwungen, mich loszulösen von bestimmten Dingen. Und das war nicht einfach, es war schon schmerzhaft. Aber ich wusste, dass es das Richtige ist. Und so war für mich Mutter zu werden tatsächlich unheimlich emanzipiert. Und ich habe gemerkt, dass ich in den Jahren seit seiner Geburt eigentlich konstant, jährlich und manchmal auch häufiger mich nochmal neu geboren habe. Und das war genauso schmerzhaft wie eine Geburt, auf eine ganz andere Weise, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber das war dann diese Herausforderung. Ich habe gemerkt, ich bin so viel mehr gewachsen, einfach weil wenn wir unendlich viel Zeit haben, machen wir halt auch viel Blödes. Und wenn die Zeit limitiert ist, dann müssen wir viel weiser entscheiden. Und wenn wir schneller weiser entscheiden müssen und schneller selbstbewusster und bewusster entscheiden müssen, dann wachsen wir aus uns heraus. Und dadurch hat für mich die Erfahrung, ein Kind zu haben und plötzlich viel weniger oder über meine Zeit, über mein Leben viel bewusster haushalten zu müssen, extrem empowernd gewirkt.
Wenn du so erzählst, dass also Mutter zu werden, da auch dazu geführt hat, dass du viel weiser oder dass du anders auch über deine Zeit entscheidest, inwiefern blickst du jetzt zurück und hast Rat für junge Menschen, die das jetzt hören und sagen, ich möchte aktiver werden? Und wenn du jetzt sagst, so was kannst du denen als, vielleicht nicht als so Abkürzung mitgeben, aber so, was teilst du mit denen, um zu sagen, das sind die Dinge, auf die man achten sollte, wenn man aktiv werden soll, die so ein bisschen aus der Zeit jetzt kommen, wo du sagst, ich achte jetzt viel mehr auf, also ich treffe viel bessere Entscheidungen oder viel schnellere Entscheidungen. Also was kannst du da, was hast du da für Rat, den du teilen kannst, den anderen hilft, schneller aktiver zu werden, nicht nur aktiv zu sein, sondern auch einen Effekt zu erzielen oder einen Effekt zu haben?
Also das mit dem Effekt erzielen, das ist nochmal ein Thema für sich. Ich glaube, dass man Arbeit auch dann aktivistischer Art tun muss und sollte, wenn sie nicht den gleichen Effekt erzielt, den man sich wünscht, und dass man sich so ein bisschen davon machen muss, dass unbedingt das, was man an Aktivismus und Engagement irgendwie in die Welt gesetzt hat, auch Wirkung entfalten muss, weil sie wird Wirkung entfalten, aber vielleicht nicht in der gewünschten Form und vielleicht wird gefühlt alles immer schlimmer, aber da braucht es Demut im Aktivismus, dass man weiß, bloß weil man sein ganzes Leben in dieses Thema gesteckt hat, hat die Gesellschaft keine Pflicht, sich jetzt entsprechend zu verhalten. Und dann kann Trump trotzdem Präsident werden und Spahn trotzdem Karriere machen. Aber das ist sozusagen, davon muss man sich so ein bisschen befreien. Aber um auf deine Frage dann wirklich zu antworten, und ich glaube, das ist gar nicht nur für junge Menschen, sondern eigentlich für alle Altersgruppen wichtig. Wir leben, also wir sollten uns fragen, wie viel von dem, was wir am Tag leben und tun, ist selbstbestimmt und wie viel ist von dem eigentlich von außen diktiert. Wie viel ist Reaktion, wie viel ist Aktion? Und dadurch, dass wir halt permanent erreichbar sind und wir in Arbeitskontexten häufig arbeiten, wo irgendjemand uns sagt, was wir tun sollen, oder wir in Kommunikation und Kollaboration ständig arbeiten, die halt definieren, wie wir unseren Tagesablauf gestalten, es bleibt immer weniger Raum für eigene Prioritätensetzung und eigene Gestaltung des Alltags. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, dass wir jungen Menschen insbesondere durch diese Digitalisierung und durch, man merkt es auch im Bildungssystem, es geht viel mehr um eigene Projektgestaltung. Also schon in jüngeren Jahren wird man sozusagen damit, wird sozusagen die Möglichkeit geboten, selbstständig etwas über Wochen zu gestalten und in Projektarbeit zu arbeiten. Und da ist es sehr wichtig, dass wir jungen Menschen, aber auch Älteren, und ich merke halt, dass sehr, sehr viele in unterschiedlichsten Altersgruppen darunter leiden, beibringen, wirklich Herrin und Herr über ihre eigene Zeit zu sein und zu schauen, was sind meine Prioritäten für das nächste halbe Jahr, für die nächsten 3 Monate, für diesen Monat, für diese Woche, für diesen Tag. Und dass man in der Lage ist, sozusagen seine Zeit selbst zu gestalten. Und ganz, um das jetzt mal runterzubrechen, das würde dann bedeuten zum Beispiel, dass man sich sagt, das sind meine 3 Prioritäten heute und bis so und so viel Uhr beantworte ich keine E-Mails und ich lese auch keine E-Mails und ich lese und nehme auch keine Anrufe an, einfach weil diese 3 Stunden von 9 bis 12 meinetwegen die Zeit ist, wo ich mich meinen Prioritäten widme und das tue, was ich selbstbestimmt entschieden habe, was wichtig ist für die Arbeit, die ich tue oder was auch immer man an dem Tag tun möchte. Und danach wird man sich den Bedürfnissen anderer Menschen. Und ich bin da noch gar nicht so, dass ich das total gut durchziehen kann, aber ich versuche mir immer wieder, indem ich meinen idealen Tagesplan mir erarbeite, versuche ich Routinen zu entwickeln, die diese Art von Tagesablauf zum Beispiel ermöglichen. Weil ein Problem ist nämlich insbesondere all jene, die selbstständig arbeiten oder gründen, ist, dass man 2 Rollen hat in der eigenen Arbeit. Man ist einerseits Chefin und Chef und gleichzeitig Angestellte. Und die meisten sind sehr schlechte Chefs, das heißt, sie beuten ihre Angestellten, also sich selbst, extrem aus. Das führt dann halt dazu, dass 18 Uhr ist und jetzt eigentlich Feierabend, man aber eigentlich gar nicht fertig werden kann, weil man so viel für diesen Tag irgendwie sich vorgenommen hat, das ist unmöglich zu bewältigen. Oder man hat zwar vielleicht das für den Tag geschafft, aber es gibt ja nochmal die 3 Monate lange Liste von Dingen, die man noch tun könnte. Das heißt, es gibt nie im Kopf Feierabend. Und das ist sehr stressig und führt halt zu Burnout und Co. Und deshalb ist es wichtig, dass man für sich selbst einmal definiert, okay, gut, ich gestalte jetzt meine Woche einmal als Arbeitgeberin und gebe mir für jeden Tag und diese Menge an Aufgaben. Und danach kann man die Rolle von der Arbeitgeberin einmal ablegen und sagen, jetzt bin ich Angestellte und kann jetzt durch diese Woche gehen und um 18 Uhr, wenn ich das, was ich machen wollte, geschafft habe, wirklich abschalten. Und das war halt für mich als Selbstständige so befreiend, dass ich dann endlich mal, weil es gibt ja so Projekte, die gehen über Monate und Jahre und man hört ja nicht auf zu denken. Man könnte ja eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche durcharbeiten und wird trotzdem nicht fertig werden. Deshalb ist es wichtig, dass man als Selbstständige sich selbst Feierabend sozusagen setzt und auch kognitiv das erlaubt, dass man jetzt dann Zeit hat, um dann wirklich präsent zu sein mit seinem Kind oder mit dem Partner oder mit den Hobbys oder was auch immer man machen möchte.
Wie machst du das ganz praktisch? Setzt du dich sonntags hin und schreibst es auf, wie deine Woche aussieht, was so die 3 wichtigsten Dinge pro Tag sind, was so die 5 Dinge in der Woche sind?
Jeden Abend mache ich das und jeden Morgen. Und ich bin, also wahrscheinlich gibt es einige auch, die das tun. Bullet Journaling finde ich so schön und bin vor, ich glaube, 1,5 Jahren konvertiert zum Bullet Journal-Tum.
Jetzt kommt eine kleine Anekdote. Kübra und ich sind gemeinsam nach Hamburg zu einer Veranstaltung gefahren. Wir wussten nicht, dass wir nur 2 Plätze voneinander entfernt sitzen, bis wir in Hamburg angekommen sind. Und dann habe ich dir irgendwie erzählt, ne, dass ich gerade zurück im Job bin und dass ich irgendwie auch Thema Priorisierung und wie packe ich meine Zeit irgendwie richtig an. Und dann hast du mir vom Bullet Journaling erzählt und ich so, okay, ja, habe ich schon mal gehört, aber eigentlich keine Ahnung. Habe mich so ein bisschen eingelesen, habe es aber immer noch nicht angefangen. Deswegen für diejenigen, die das nicht kennen oder auch zum ersten Mal hören, was steckt hinter dem Konzept? Erklär das mal ein bisschen.
Also es gibt gute Videos, die es besser erklären können als ich, aber so ganz, ganz kurz gefasst, eigentlich das, was ich gerade schon erklärt hatte, dass man sich fürs halbe Jahr Ziele setzt. Also ich möchte im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, so für die jeweiligen Monate Ziele, also grobe Ziele. Und dann fängt man an mit einem Monat und kann sozusagen einmal durchnummerieren und für jeden Tag dann die festen Termine, die sowieso da sind, eintragen. Aber man kann auch zum Beispiel eintragen, was man mit Hobbys hat oder wenn man Sport macht oder wenn man irgendwie kochen lernen möchte oder was weiß ich was lernen möchte, kann man halt auch für sich selbst einfach so ganz angepasst an das eigene Leben und das, was man erreichen möchte, sozusagen Spalten entwickeln und auch Seiten entwickeln. Und dann hat man die Ziele für diesen jeweiligen Monat. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man dann in die jeweiligen Tage geht, Montag so und so, das sind die 3 Dinge, die ich erreicht haben möchte. Und wenn ich die 3 erledigt habe, bin ich zufrieden. Und dann hat man weitere To-Dos, die man noch sozusagen sich aufdrücken kann und die Termine eintragen. Und dann kann man halt sehr schön verfolgen, welche Termine, welche Aufgaben schleppt man über Wochen mit sich mit. Wo hat man anscheinend nicht die Fähigkeit entwickelt oder wo, vor welchen Aufgaben drückt man sich oder für welche Themen hat man noch nicht ausreichend Zeit eingeräumt. Und dann kann man so Tricks entwickeln, wie zum Beispiel, ne, ich schreibe gerade an einem Buch und es ist immer sehr schwierig für mich an Dinge, die jetzt nicht, also es gibt ja immer sozusagen eine Konkurrenz zwischen 2 Themen, einmal diejenigen, die also es gibt eine Konkurrenz zwischen Urgency und Priority, so es gibt Dinge, die drücken, so die E-Mail, die schnell beantwortet werden muss, aber die ist lange nicht so wichtig wie die eine Seite, die ich am Buch schreiben wollte. Aber wir tendieren halt dazu, ne, das ist dieses fremdbestimmte Leben, das schnell zu tun, was andere von uns wollen und das ist dann immer das, was urgent ist. Und wie schafft man es, Zeit sozusagen zu kreieren für diejenigen Projekte, die ja nicht sofort drängen, aber eigentlich ein Lebensziel sind oder ein Ziel ist, dass man in 3 Monaten erledigt haben möchte. Und dann kann man halt zum Beispiel schauen, wie kann ich, dass ich mir als Aufgabe setze, jeden Tag 2 Stunden an diesem Projekt gearbeitet zu haben und das geschafft zu haben in diesem Projekt. So kann man sozusagen diesen riesengroßen Berg an Dingen, die man für ein langes Projekt tun möchte, in kleinere Schritte einteilen. Oder selbst wenn man an dem Tag nichts am Buch geschrieben hat, zumindest 2 Stunden gehabt haben, wo man darüber nachgedacht hat. Auf jeden Fall geht es sozusagen darum, zeitlich sich Raum zu schaffen für diejenigen Sachen, die einem wichtig sind und dann Dinge abzuarbeiten, die sozusagen von außen kommen, die schneller gehen, die nicht so viel kognitive Arbeit erfordern und sie nicht schon am Tag, wenn man sozusagen frisch im Kopf ist, sie dann diese kognitive Arbeit damit zu verschwenden, mit Dingen, die eigentlich leicht gehen und wo nicht viel mentale Arbeit eingefordert wird. Und es hat übrigens auch für mich zum Beispiel mit unserem Kind hat das super funktioniert. Wir probieren immer wieder neue Modelle, wie wir sozusagen das Leben mit Kind möglichst einfach gestalten können. Und wir haben für uns aktuell so eine Lösung. Ich bin morgens dran, mein Mann ist nachmittags dran, er holt ab. Ich bring das Kind zur Kita. So kommen wir beide zu 8 Stunden Arbeit jeweils. Und wir hatten vorher Modelle, wo wir gesagt haben, so ein Tag bist du dran, ein Tag bin ich dran. Und an manchen Vormittagen war ich und an manchen er. Und das hat einfach so viel kognitive Arbeit erfordert, so viel Absprache erfordert. Das war einfach zu anstrengend. Und ich habe zum Beispiel Freunde, die machen das so. Eine Woche ist die eine Person dran und in der anderen die andere. Du willst was fragen jetzt? Nee? Okay. Und was super funktioniert hat, ist bei uns zum Beispiel, dass wir bestimmte Sachen einfach entscheiden und sie routiniert sind und wir nicht immer wieder bewusst Entscheidungen zu diesem Thema treffen müssen. Und beispielsweise Routine entwickelt haben, was muss jeden Morgen geschehen, so von Zähneputzen, Pyjama ausziehen und Kleidung anziehen, haben wir halt zum Beispiel jetzt, er ist jetzt alt genug, nicht um zu lesen, aber um eine Liste zu verstehen. Und dann haben wir halt alles aufgelistet auf so einem Whiteboard und dann jeden Morgen. Und es ist auch für mich super einfach, dann muss ich nicht darüber nachdenken, dass er jetzt seine, das weiß ich natürlich, dass er seine Pyjama ausziehen muss, aber es ist trotzdem Arbeit, kognitiv, auch wenn es kleine Arbeit ist, sozusagen jeden Morgen eine Prioritätenliste für das Kind erstellen zu müssen. Und dann hat man es da und dann muss man halt einfach nur diese Liste befolgen und dann kann man halt auch gucken, gut, wie können wir sie optimieren, wie können wir sie besser gestalten. Aber Routinen, habe ich durch das Kind gemerkt, sind so eine mentale Erleichterung und so wichtig eigentlich, um dann über die großen, wichtigen Themen nachdenken zu können. Das hört man ja immer so, wenn man irgendwie fragt, ne, wie ist der Tagesablauf von Barack Obama und was weiß ich wem, ne, die tragen immer das Gleiche oder haben bestimmte ganz spezifische Routinen am Morgen und es stimmt wirklich, also wenn man weil ein Kind zu haben oder sich um jemanden pflegen zu müssen oder auf irgendeine Art und Weise zeitlich sozusagen noch einen weiteren Faktor zu Arbeit und Engagement und was weiß ich was noch zu haben, ist halt Arbeit, kognitive Arbeit. Und wir führen vor allem kognitive Arbeit, wir führen vor allem mentale Arbeit. Und die muss man sich auch aufteilen und da auch schauen, wie kann man sie einem selbst erleichtern und wie können wir es schaffen, weil wir alle in Jobs häufig arbeiten inzwischen, die, wo wir eigentlich die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitzen und die physische Bewegung, die wir machen, ist so minimal, aber kognitiv so viel. Und das ist Arbeit, die müssen wir auch aufteilen und darüber auch sprechen, was uns stresst, was uns belastet und wie wir das vereinfachen können.
Was sind drei Fähigkeiten, die dich dahin gebracht haben, wo du bist?
Neugier. Ja, auch in Schwierigkeiten, aber Neugier. Ich glaube, Neugier ist die größte Fähigkeit. Natürlich habe ich dann bestimmte Talente, die geholfen haben, so zum Beispiel, dass ich schreiben und gerne auch erzähle und spreche, wie ihr gemerkt habt. aber ich glaube, tatsächlich hat meine Neugier mich am weitesten gebracht und auch so auch mich nicht in Gefahr zu fühlen oder mich eingeschüchtert zu fühlen durch die Andersartigkeit anderer Menschen, sondern das war für mich immer, also ich glaube, Neugier und Empathie waren tatsächlich so die beiden Eigenschaften, die für mich durch die unterschiedlichsten Szenen und durch die unterschiedlichsten Facetten dieser Gesellschaft getragen haben, wo ich unheimlich viel erleben durfte, was meinen Horizont erweitert hat und wo ich so spannende Dinge erleben durfte, die ich, hätte ich mich, wäre ich nicht neugierig gewesen und empathisch auf Menschen zugegangen, nicht erlebt hätte.
Also so Neugier und Empathie, da, ne, da war mir im Kopf so, ja, verstehe, ich kenne das Wort. Wie fühlst du das Wort? Also wie kann man das, wie das für dich wahrgenommen oder wie nimmt man das an dir wahr, wenn du neugierig bist oder empathisch bist? Also wie konkret hast du dir das angeeignet?
Also immer wenn ich gemerkt habe, jemand schaut ganz anders aufs Leben und gestaltet sein Leben ganz anders, dann hat es mich total gereizt zu erfahren, wie diese Person lebt und wie diese Person auf diese Welt schaut und auf diese Gesellschaft schaut. Und was ich mir immer wichtig war, wenn ich Menschen kennenlerne, nicht verurteilen sie kennenzulernen, sondern auf so einer menschlichen Ebene sie kennenzulernen und in die Augen blicken zu können. Und wenn ich frage, wie geht es dir, dann zu wissen, dass die Person nicht einfach nur gut sagt, sondern mehr erzählt. Und diese Fähigkeit habe ich über die Jahre entwickelt, dass mir Menschen immer sehr gerne viel erzählt haben und auch Dinge geteilt haben, die sie vielleicht sonst nicht geteilt hätten und mir erlaubt haben, durch ihre Welt zu gehen. Und so bin ich in vielen Subkulturen gelandet. Als ich in London studiert hatte, habe ich viel in unterschiedlichen Subkulturen Zeit verbracht und war immer so ein bisschen wie so ein, ich war auf Punkkonzerten vollständig in weiß gekleidet und habe so viele so merkwürdige Dinge erlebt, die ich sonst nie erlebt hätte und auch so Bands und Künstler und Lebenskünstlerinnen und Künstler kennengelernt und Denkerinnen und Denker, weil man sieht das ja, ne? Man spürt, wenn jemand anders auf das Leben schaut, die Augen sind anders, die glänzen, die sind präsent, die sind wachsam, die sehen, diese Menschen haben eine andere Aura und mein Mann würde sagen, du hast immer ein Händchen, spannende Menschen zu finden. Vielleicht ist das die dritte Fähigkeit. Und und habe mich immer sehr gerne mit solchen Menschen umgeben, die mich sehr stark herausgefordert haben, die alles, was ich als gegeben und selbstverständlich erachtet habe, fundamentale Frage gestellt haben und habe das nie als Gefahr gesehen oder etwas, was ich meiden wollte, weil ich nicht herausgefordert werden wollte, sondern immer als unheimlich wertvolle Lernerfahrung und unheimlich spannende Erfahrung und ich gehe aber auch ein, wenn ich solche Menschen um mich nicht herum habe. Ich gehe ein, wenn es nicht Menschen um mich herum gibt, die mich ständig pushen und also mit pushen meine ich nicht so im Sinne von Selbstbewusstsein, sondern pushen im Sinne von hinterfragen, was ich für gegeben halte, hinterfragen, wie ich mein Leben lebe und zu schauen, wie kann man das anders tun und mich zwingen, mich in die Perspektive von Menschen hineinzuversetzen, mit denen ich nichts zu tun habe und keine Lebensrealität teile oder vermeintlich nichts teile und dann die Gabe vielleicht im Gespräch mit jemandem, der ein ganz anderes Leben lebt, herauszufinden, was haben wir gemeinsam und was teilen wir und dann, ich weiß, ich hatte so früher mal häufig Gespräche in Flügen, im Flugzeug, da habe ich selten ein Flugzeug verlassen, ohne eine Visitenkarte in der Hand zu haben, von irgendwelchen Waffenhändlern über Köche und also wirklich so skurrilste Menschen, die irgendwie in meinem Leben dann Platz hatten, bis auf der Waffenhändler, den habe ich nicht kontaktiert hinterher. Weil ich fand, wir hatten schon eine Gemeinsamkeit, wir haben uns leidenschaftlich über Italiener über Spaghetti unterhalten, aber es war es auch. und das sind so, also ich finde auch, wenn man einem Menschen begegnet und in die Augen schauen kann, das können nicht alle, und dann den Menschen eine Frage zu stellen und sie ehrlich zu meinen, das können auch nicht alle, beziehungsweise alle können es, aber nicht alle tun es. Und ich sehe das ja häufig, dass viele auch eigentlich in alten Freundschaften zum Teil zu oberflächlichen Diskussionen führen und das führt ja auch zu so einer Vereinsamung in unserer Gesellschaft, weil wir nicht ehrlich das sagen, was wir fühlen und nicht ehrlich antworten auf die Frage, wie geht es dir, und nicht ehrlich erzählen, was uns bewegt. Das ist ja ein erster Schritt hin zur Einsamkeit, wenn man Dinge von Menschen, die einem eigentlich nah sein sollten, zurückhält, weil man keine Last sein möchte, weil man jetzt nicht irgendwie jetzt mit sowas kommen möchte. Und das ist ein erster Schritt zur Einsamkeit, die natürlich dann mit den Jahren immer größer wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle aber als Muskel trainieren müssen, Menschen in die Augen zu blicken, wirklich ehrliche Fragen zu stellen und ehrliche Antworten dadurch auch zu ermöglichen und dadurch auch der Einsamkeit vorzubeugen.
Ich finde das ganz spannend, dass du gesagt hast, dich inspirieren vor allem Menschen oder geben dir Denkanstöße. Und du hast auch schon so ein bisschen erzählt, wie du dir den Raum dafür suchst, irgendwie frei zu denken oder entweder über dein Buch nachzudenken oder über vielleicht irgendwie nächstes Gespräch nachzudenken. Woher nimmst du ansonsten andere Gedanken auf und wie strukturierst du die und wie fasst du die zusammen, sodass du irgendwie eine klare Vorstellung hast von der Thematik, mit der du dich gerade befassen willst?
Also das, was man ja bisher gelernt hat, das trägt man so ein bisschen mit sich und dann ist es so ein bisschen wie durch so einen Wald gehen und dabei sammeln und dann guckst, was passt, was nicht passt, was passt nicht, warum passt es nicht und so versuche ich, wenn ich mich durch neue Themen arbeite, zu schauen, wieso passt dieses Steinchen nicht in das, was ich bisher gelernt habe, und das ist dann durch Bücher, durch Vorträge, durch Menschen, durch ja, das war es eigentlich auch schon, durch Vorträge, Menschen und Bücher oder Podcasts, ne? Auch Musik.
Welche Podcasts? Nee, ehrlich gefragt, welche Podcasts?
Ein Podcast, den ich sehr schön finde, ist On Being von Krista Tippett, weil dieser Podcast es schafft, tiefergehende Diskussionen und Gespräche zu ermöglichen. Man merkt ja, die Stimmlage ist anders, wenn die Menschen sprechen. Sie sprechen auf einer intimen Stimmlage und nicht auf einer Präsentierstimmphase-Lage. Und sie denken nach, das merkt man durch die Pausen. Und die Themen sind so ausgewählt, dass sie nicht konfrontativ sind, obwohl konfrontative Themen behandelt werden, sondern selbst bei vermeintlich konfrontativen Themen es geschafft wird, zu schauen, was können wir alle daran, wie können wir alle davon lernen, wie können wir alle daran arbeiten. Und so ein bisschen die Suche nach Weisheit und die Suche nach Lebenserfahrung so ein roter Faden ist. Und diesen Podcast, ich glaube, dieser Podcast war tatsächlich der erste, der mich überhaupt auf den Geschmack gebracht hat. Und davor habe ich immer diese Story Slams gehört mit Moth und so, die mich auch sehr inspiriert haben.
Super Tipp. Wir wollen auch sicherstellen, dass wir Zeit haben für eure Fragen hier im Raum. Also denkt euch schon mal ein paar Fragen aus. Wir kommen ansonsten auch zu unseren drei finalen Fragen. Die zwei letzten werden wir ganz zum Schluss stellen. Aber Isa, willst du die erste der letzten drei Fragen stellen?
Die erste der letzten drei Fragen. Eigentlich habe ich die immer im Kopf. Warum habe ich die denn heute nicht im Kopf? Ach so. Ja. Nee, weil die erste auch anders ist als sonst. Nee, die habe ich schon gestellt. Ja. Lass mich doch mal einführen jetzt in die Frage. Also, die erste Frage, die ich stellen würde, wäre, wenn du einen gesellschaftspolitischen Wunsch frei hättest. Was wäre das?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, ne, so dieser Schleier der Ignoranz der Unwissenheit, dass für einen gewissen Zeitraum alle politischen Entscheidungen so getroffen werden, dass niemand weiß, wer man in dieser Gesellschaft ist. Und dann zu schauen, wie würden die Leute anders entscheiden, das würde ich mir vielleicht wünschen.
Das ist spannend, okay. Und die anschließende Frage, die so ein bisschen damit zusammenhängt, aber eigentlich auch nicht wirklich, kommt auch wieder von Christina Lunz aus unserem ersten Gespräch. Wie sozusagen du dich selbst erlebt hast, beziehungsweise wie du überhaupt dazu gekommen bist, auch dich feministisch aktiv einzubringen in Diskussionen und wo du glaubst, wo du ein Einfluss hattest durch deine Arbeit?
Also für mich war die feministische Arbeit eine logische Konsequenz aus der antirassistischen Arbeit, einfach weil ich finde, die Arbeit in diesen Bereichen kann nicht nachhaltig sein, wenn man nicht sich der Komplexität dieser Gesellschaft annimmt und einsieht, dass diese Mechanismen alle ähnliche Muster haben und zusammenwirken und nur deshalb so wirken können, weil sie gleichzeitig wirken und deshalb antirassistische Arbeit ohne feministische Arbeit einfach nicht geht und vice versa. Und wo ich denke, dass ich Einfluss hatte, ich mag solche Fragen nicht, weil ich finde, also eine Sache, die ich mir immer vorgenommen habe, ist, nicht abzuheben, egal was ich tue. Und diese Fragen sind so Abhebfragen. Und ich mag deshalb auch so Lob nicht oder ich weiß immer nicht, was ich machen soll. Oder wenn Leute applaudieren, mache ich immer so, weil ich das von Stefan Raab gesehen habe. Und ja, vielleicht hat das auch, ne, also ich höre dann gleichzeitig so von Freunden, so feministische Freunden, so, nee, you need to take more space und so, das musst du annehmen und so. Vielleicht mache ich das irgendwann anders, aber jetzt habe ich gern eine gesunde Distanz zu diesen Dingen.
Okay. Du hast uns vorhin ganz am Anfang schon auch in deine Jugend mitgenommen. Und deswegen passt die Frage vielleicht ganz gut an der Stelle. Welchen Rat würdest du dir selbst geben, wenn du dich jetzt nochmal mit 14 oder 13 treffen würdest?
Das, was ich eigentlich allen Jugendlichen, die ich, das hatte ich ja schon erwähnt, die ich sehe, die irgendwie marginalisiert sind, das hätte ich mir gesagt, triff keine Lebensentscheidung, weil du den Leuten irgendwas beweisen musst, verwirkliche dich und finde heraus, wer du bist. Und lass dich nicht von anderen definieren. Und das ist schon eine Lebensaufgabe genug. Und dass ich als junger Mensch nicht all diese Sachen mir aufbürden muss und dass die Entwicklung der Gesellschaft nicht auf einzelne Schultern lasten muss und ich mir diese Last nicht aufbürden darf als Individuum. Natürlich mich engagieren sollte und muss, aber dass ich auch die Freiheit habe zu genießen. Ich wünschte, ich hätte vorher chillen gelernt und vorher mal auf dem Boden liegen und nicht denken, ich müsste jetzt eigentlich das tun, gelernt. Und Das würde ich, glaube ich, meinem jüngeren Ich sagen.
Fragen von euch. Ihr hattet jetzt genug Zeit, um nachzudenken. No
pressure. Sag kurz, wer ihr seid.
Hi, ich heiße Annalena. Erstmal vielen Dank, es war total spannend. Und was mir die ganze Zeit, was ich mich gefragt habe, ist, gut, bist ja die Älteste von allen Cousinen, Cousins, war schon in der Schule mega engagiert. Da könnt ihr mir vorstellen, dass man sehr starkes Verantwortungsbewusstsein hat oder eben auch entwickelt hat. Und ja, ob es dir vielleicht auch mal leicht fällt, also da Grenzen zu setzen und sich nicht mal für alles verantwortlich zu fühlen. Und ja, genau.
Nein. ich musste das aktiv in den letzten Jahren lernen, weil ich gleichzeitig natürlich durch, also die Kultur, die wir zu Hause gelebt haben und die in so einem, sozusagen in der MENA-Region und nach vielen anderen Gesellschaften dominant ist, dass man sich selbst zurücknimmt und die Gemeinschaft hochhält. Und wenn alle das tun, dann ist es kein Problem eigentlich, weil alle für alle mitdenken und keine Ahnung, da wird jemand, entbindet jemand und alle in der Nachbarschaft kümmern sich mit um diese Person und man muss irgendwie monatelang nicht kochen und sich um den Haushalt kümmern, weil das viele andere mittun und so viele andere Dinge, die gut an Gemeinschaften sind. Es gibt auch viele natürlich Nachteile von Gemeinschaftswesen, so wie Druck und soziale Zwänge und Co. Aber das sozusagen als Disclaimer. Und deshalb habe ich zu Hause nicht wirklich mitbekommen, zum Beispiel klare Grenzen zu setzen und zu sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich, weil die Gemeinschaft wichtiger war. Und das trägt sich dann irgendwie so mit ins Erwachsenenalter und dann merkst du, ich lebe in einer Gesellschaft, wo aber es wichtig ist, weil niemand an dich denkt. Wir leben in einer individualistischen Gesellschaft und hier ist das Gemeinwesen nicht an vorderster Stelle. Und wenn du es nicht einforderst, wird niemand dir helfen. Weil für mich war es selbstverständlich, wenn ich auf der Straße bin, dass dann jemandem zu helfen, wenn die Hilfe gerade braucht, ohne dass die Person mich fragt. Oder weil das sozusagen das ist, was wir mitbekommen haben. Oder ganz banales Beispiel heute in der Bahn. Ich war nämlich nicht in Hamburg heute Morgen, sondern in Dresden. Und dann war eine Frau, eine Ältere, die ganz laut geheult hat im Zug, weil niemand ihr gesagt hat, wie sie zum Hauptbahnhof kommt und sie jetzt in diesem Zug dann stand und da aber ganz groß an der Anzeige stand, bitte nicht einsteigen. Und sie aber auf dem Plan hatte, dass dieser Zug jetzt zum Hauptbahnhof fährt. Und die hat laut geweint und niemand ist rausgekommen. Niemand ist aus seinem Abteil rausgekommen, hat gefragt, wie es ihr geht. Und, aber ich will jetzt gar nicht sagen, um mich zu loben, sondern es ist nur so das, was normal für mich ist. Sofort raus und habe gefragt, was ist los und habe versucht, ihr zu helfen. Und gesagt, ja, stimmt, der Zug fährt zum Hauptbahnhof, dass ich jetzt beruhigen kann. Aber niemand ist ausgestanden. Niemand hat sich von seinem Sessel bewegt. Alle tun so, als würden sie es nicht hören. Und das erlebe ich ja auch andersrum, wenn ich sozusagen die Betroffene bin, dass niemand eingreift, dass niemand Zivilcourage zeigt. Ich will jetzt nicht niemand sagen, weil es gab schon Situationen, wo Leute das getan haben. Es waren meistens Personen, die irgendwie selber diese Erfahrung haben, aber selten Menschen, die nicht betroffen sind normalerweise. Und in so einer Gesellschaft, in so einem gesellschaftlichen Kontext ist man dann gezwungen zu lernen, ich muss einen gesunden Egoismus entwickeln und mir selbst meinen Raum einräumen. Und das war ein aktiver Lernprozess, aber auch für mich schmerzhaft, weil man möchte ja nicht das akzeptieren, dass das normal ist, dass alle sich um sich selbst primär kümmern und dann um andere. Aber was ich gerade meinte mit dem für meinen Tagesablauf, das waren alles Methoden für mich, mich zu emanzipieren davon und aber trotzdem viel Zeit einzuräumen, um mich um andere zu kümmern, weil das für mich das eigentlich ist, was für mich normal was ich denke, was normal sein sollte, dass alle für alle mitdenken. Weil ich weiß, als ich noch ganz frisch, als wir Eltern geworden sind und dann saßen wir zu Hause und haben dann gekocht und dann dachte ich so, jetzt kochen gerade etliche Familien gleichzeitig für drei Personen oder eigentlich nur zwei, weil das Kind ist ja noch nicht viel. Und Und warum kocht nicht eine Person für 10 Leute und die anderen können für alle einmal bügeln und für alle einmal X und Y machen? Das kommt jetzt zum Kommunengedanken, aber man muss ja gar nicht in so eine Aussteigermentalität dann sofort denken, sondern wenn alle so in der Nachbarschaft ein bisschen mit anpacken würden, dann würde ja vielen Menschen vieles einfacher fallen. Und das tun wir einfach nicht und das halte ich für ein großes gesellschaftliches Problem. Deshalb habe ich sehr zögerlich mir diesen gesunden Egoismus antrainieren müssen. Und das ist nichts, was ich in meinem Leben dauerhaft haben möchte, aber ich weiß, das ist die einzige Möglichkeit, in dieser Gesellschaft zu funktionieren.
Ja, wir kennen uns, Katja. Also ich habe das Gefühl, dass manchmal das Misfit, also dass man sich nicht passend fühlt, das kann man ja auf Hautfarbe oder auf Religion und wie auch immer beziehen, aber es gibt halt Leute, die einfach ganz normal in einem Job sitzen und das Gefühl haben oder auch in einem Leben sitzen, das Gefühl haben, ich bin eigentlich privilegiert. Ich darf dieses Gefühl gar nicht haben, weil mir geht es doch von oben aus der Helikopterperspektive so gut. Wie gehst du mit sowas um? Also hast du da auch schon Menschen in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die sowas durchgemacht haben? Und wie hilfst du denen, da auch ihren Weg zu finden?
Also ich finde es immer wunderschön, wenn man diese Erfahrung im Leben machen kann, dass man einfach irgendwann mal nicht reinpasst. Weil das ist so wie so ein Erweckungserlebnis für viele, weil man plötzlich dann anfängt, viele andere Probleme zu sehen. Das ist eine Möglichkeit, durch die eigene Erfahrung Empathie aufzubauen für andere. Und hatten wir darüber gesprochen vorher, vor dem Gespräch über Sheryl Sandberg? Ja, nochmal für alle. Sheryl Sandberg hatte das Buch geschrieben, Lean In, und das war natürlich, also die Prämissen, die sie hatte, waren so funktionierende Partnerschaft, relativ wohlhabend, du hast Personen, die sozusagen die Care-Arbeit mitleisten, und das alles, all diese Ideale, dieses Lean In funktioniert nur dann, wenn alles andere wie geschmiert und geölt läuft. Aber sobald du, und in ihrem Fall war das ja dann, dass ihr Mann verstorben ist, ganz plötzlich, und sie dann selber dann retrospektiv auf diese Zeit blickend gesagt hat, dass es ignorant gewesen ist, was sie damals von Menschen eingefordert hat. Und das hatte ich dir auch gesagt, es klingt makaber, aber durch so eine Erfahrung blickt ein Mensch anders auf diese Welt. Und ich finde, immer dann, wenn man sich misfit fühlt, also fühlt, als würde man irgendwo nicht reinpassen, als wenn man merkt, man fordert Normen heraus oder die Normen sind einem so eng, dass man sie eigentlich verlassen möchte oder diesen Kontext verlassen muss, um man selbst sein zu können. Das sind wunderschöne Erfahrungen, um zu wachsen, um die Welt anders zu betrachten, um sozusagen diesen Schleier der Ignoranz einmal fallen zu lassen und dann plötzlich zu sehen, was anderes noch schief läuft und sich dann vielleicht besser hineinversetzen kann in jemanden, der keinen Job hat, deshalb keine Wohnung bekommt, weil die Person keine Wohnung bekommen hat, auch keinen Job bekommt und so weiter und so fort und plötzlich sich in andere Lebensrealitäten besser hineinversetzen kann, weil man weiß, was es bedeutet, nicht reinzupassen. Und häufig ist es zum Beispiel so, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die aus Deutschland stammen, aber lange im Ausland gelebt haben, dass sie viel besser begreifen können, was es bedeutet, fremd zu sein und auch sprachlich nicht beheimatet zu sein. Was es mit einem Menschen macht, wenn man bloß, weil man nicht akzentfrei spricht, plötzlich das Intellekt abgesprochen bekommt oder wie dumm behandelt wird und wie erniedrigend diese Erfahrung ist. Und sie verhalten sich anders, wenn sie dann hier unterwegs sind in Deutschland, weil sie ganz genau wissen, was es auf der anderen Seite bedeuten kann und welche Schattenseiten unsere gesellschaftlichen Strukturen haben. Deshalb bin ich für jede dieser Situationen, die schwierig waren, unheimlich dankbar. Und ich glaube, das können wir alle sein, für jede Herausforderung, für alles Leid, was wir erfahren haben, weil es uns zu Menschen macht, die authentischer und echter sind, die Menschen sind, die in der Lage sind, dann hoffentlich durch so eine Erfahrung sich in andere hineinzuversetzen. Und es gibt einen Sherman Jackson, einen Theologe in den USA, ein afroamerikanischer Theologe, der dann sagt, es gibt zwei Segenspunkte oder zwei Segen in der Unterdrückung, die man erlebt, also im Kontext von schwarzen Menschen. Und er sagte, der erste Segen besteht darin, dass man nicht die Person ist, die unterdrückt. Und dieser zweite Segensmoment in so einer Situation ist, dass man vorgelebt bekommt, wie man nicht sein möchte. Es ist eine zwei spannende Lernerfahrung. Einmal die Dankbarkeit zu empfinden, dass man nicht die Person ist, die jetzt jemand anderem wehtut. Und zweitens, dass man weiß, wie man nicht sein möchte. Dass es eine Erfahrung ist, ein Unterricht quasi ist, in wer man nicht sein möchte als Mensch. Und deshalb kann man bei alle Wut, die man empfinden kann, die absolut berechtigt ist, bei aller Aggression, alles Mögliche, was absolut legitim und berechtigt ist in solchen Situationen, ist das für mich etwas, was mir immer geholfen hat, mich da als Mensch, der gewachsen ist, rauszukommen und nicht als Mensch, der schwach ist. Und deshalb finde ich allen Leuten, die irgendwie, auch wenn es nur so eine kleine, vermeintlich kleine Erfahrung, sie für einen selbst sehr, sehr groß ist, kann man unheimlich dankbar sein, dass man so eine schöne einen Unterricht, sozusagen in Lebensentwicklung bekommt und Menschsein bekommt.
Ich habe es oft erlebt, dass so Sachen auf der Straße oder wie auch immer wo passieren, wo ich mir gewünscht hätte, dass Leute mehr Empathie hätten und auch geholfen hätte. Und ich habe mich oft die Frage gestellt, warum haben die nicht unbedingt die Empathie? Man kann denken, okay, die haben noch nicht was erlebt, das denen was gezeigt hat. Es ist ein bisschen dieses, okay, das war schlimm, aber daraus bin ich gewachsen. Wie lehrt man jemandem Empathie? Wie zeigt man das, ohne Aktivistin zu werden? Weil ich glaube, das wäre für mich nicht den Weg. Dennoch habe ich den Eindruck, ab und zu mal fällt da ein bisschen was. Und ich weiß nicht, wie man das einfach bei anderen wachsen lässt. Hast du da Ideen, Erfahrungen dazu?
Also eine Frage, die man sich stellen kann als Individuum ist, mit welchen Menschen umgebe ich mich, wenn ich abends einlade, was für Menschen sind da? Und wenn die Personen, die man einlädt, ähnlich aussehen und ähnliche Lebensumstände haben wie man selber, dann hat man da vielleicht einen ersten Punkt, wo man sich hinterfragen könnte und dann fragen könnte, wie kann ich aktiv mein Leben mit anderen mit unterschiedlichen Menschen füllen? Und dann bringt man ja den Menschen, die man auch sonst eingeladen hätte, ja viel bei, weil sie sozusagen in diesem Kontext, in so einem privaten Kontext gezwungen sind, Brücken zu bauen zu Menschen, mit denen sie sonst nicht viel zu tun gehabt hätten. Und Partys, finde ich, sind eine super Möglichkeit, wenn die Musik nicht zu laut ist, um unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Und das ist auch, das ist ein bisschen wie Kochen mit unterschiedlichen Gewürzen. Und dann weiß ich, was am Ende rauskommt. Meistens schmeckt es trotzdem. Und das ist eine total schöne Erfahrung für einen selbst. Das ist für mich eigentlich auch schon aktivistisch, weil man eingreift in die Gesellschaft, in das, was sozusagen normalerweise gegeben ist. Ich finde Aktivismus gar nicht so als irgendwie so hochsetzen, so als sei das nur denjenigen vorbehalten, die ihr Leben sozusagen dem Ganzen geben wollen, sondern wir alle können das, alle Menschen können oder sollten einen Tick Aktivismus mit ihrem Leben, mit in ihr Leben tragen. Und das wäre zum Beispiel etwas ganz Banales, was man tun kann. Und es gibt aber auch so ganz konkrete Übungen. Es gibt ja so eine ganze Empathiebewegung, die auch schaut, wie man in Schulen das implementieren kann. Das sind so ganz banale Sachen wie, ne, zwei Menschen sitzen mit dem Rücken zueinander und müssen einander, die eine Person hat schon ein zusammengebautes Lego-Stückchen, so 3-4 Teile, die sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise zusammengesetzt sind, und muss der anderen Person beschreiben, wie sie zusammengesetzt sind. Und das ist eine Übung, wo man gezwungen ist, sich in die andere Person hineinzuversetzen. Und allein das zum Beispiel hat schon Auswirkungen darauf, wie man die Welt betrachtet, weil man gezwungen ist, sie durch die Augen einer anderen Person zu betrachten. Es gibt unheimlich viele Übungen, es gibt eine ganze Bewegung dazu, es gibt die Bewegung, die fordert, dass das als Schulfach implementiert werden sollte, aber als Individuum, als Privatperson kann man schon allein durch Abende, wo man zum Essen unterschiedliche Leute einlädt, dann viel bewirken.
Vielen Dank.
Letzte Frage.
Hi Kübra, Kati, wir haben uns ja vorhin auch schon kurz kennengelernt. Ich denke viel darüber nach, über dieses Thema Aktion versus Reaktion, weil ich finde deinen Ansatz da sehr schön, zu sagen, man muss diese Energie ummünzen und das Positives gestalten, statt was Schlimmes abzuwehren sozusagen. Aber ich erlebe immer mehr im öffentlichen Raum, dass es immer mehr dieses Stammtischgerede, was es gibt, dass es immer mehr sozial akzeptiert wird, finde ich komplett unakzeptable Meinungen zu äußern in öffentlichen Raum und Situationen und beobachte, wie ich sowohl im persönlichen öffentlichen Raum als auch im sozialen Netz im öffentlichen Raum immer wieder in die Situation komme, wo ich das Gefühl habe, boah, jetzt gehe ich schon wieder in diese Diskussion rein und jetzt bin ich schon wieder die aufsteht und sagt, hey, du, sorry, aber das kannst du so nicht sagen. Und wo ziehst du da die Grenze? Also wie hast du gelernt zu sagen, in der Situation bin ich die aufsteht und was tut und in der mache ich es nicht, weil wie du sagst, man kann das nicht immer machen.
Also ich finde, das muss gleichzeitig existieren. Also ich sage nicht, dass man nicht reagieren soll. Also ich dachte lange tatsächlich, man darf nicht reagieren, bis dann eine sehr viel ältere, erfahrenere, weisere Person bei einem Frühstück, wo ich sie fragte, wie man dann rauskommt aus dieser Reaktionsspirale, mir gesagt hat, dass sie total dankbar ist, dass ich auf das, unter anderem, als wir Ausnahmslos gestartet hatten, das war eine Kampagne, die wir nach der Kölner Silvesternacht gestartet hatten, wo wir uns gegen die Instrumentalisierung von feministischen Diskursen für rassistische Diskurse sozusagen gewehrt hatten. Und sie hat gesagt, dass sie unheimlich dankbar war, dass wir jungen Menschen da reagiert haben, weil wir dadurch einen diskursiven Raum geschaffen haben, in dem sie dann agieren konnten. Deshalb bin ich seit diesem Gespräch abgerückt von dieser sehr harschen Meinung, dass man nicht reagieren darf. Man muss reagieren, aber nicht nur. Und da kann man für sich persönlich ganz individuelle Grenzen setzen, aber man kann sie am besten, gesündesten setzen, wenn man sich selbst fragt, ja, was würde ich dann mit diesen Menschen sonst besprechen wollen? Welches Thema würde ich dann sonst auf die Agenda setzen wollen? Und ich finde es nämlich wichtig, nicht nur Menschen zu sagen, das ist rassistisch und darüber, ne, und dann sozusagen Diskussionen abzuwehren, sondern auch darüber zu reden, ja, aber okay, lass uns doch über soziale Probleme sprechen. Wie wäre es mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Meinst du, es wäre eine Lösung? Oder wollen wir eine Gesundheitsreform anstreben? Wollen wir, also das, da muss man natürlich sich auch Wissen aneignen und auch irgendwie fähig sein, sozusagen das zu besprechen. Aber es kann auch was ganz anderes sein, was man dann als Thema setzt. Aber das ist sozusagen wichtig, dass man auch weiß, was man besprechen würde und ansprechen würde als Alternative, sodass dieses Thema nicht in ein Vakuum stößt und deine gesamte Aufmerksamkeit und deine gesamte Energie nur da reingeht, sondern dass du auch Alternativen hast. Und dadurch setzt sich diese Grenze ganz organisch, wenn du weißt, was du sonst besprechen wollen würdest, wenn du weißt, wie du sonst reagieren wollen würdest, dass du zum Beispiel sagen kannst in so einer Situation dann, ja, das und das ist problematisch, aber wollen Sie nicht vielleicht mal darüber nachdenken, wie wäre es, wenn wir die Gesundheitsreform so und so gestalten würden, wären dann nicht vielleicht die und die Probleme gelöst? Und diesen Menschen dazu zwingen, Energie zu investieren in etwas, was einend ist, in etwas, das nicht menschenfeindlich ist, sondern etwas ist, was dem Gemeinwohl dienen kann. Und dadurch dieser Person die Möglichkeit bieten, nicht aus einer polarisierten Position heraus in die Gesellschaft zu schauen, sondern aus einer verantwortlichen Position heraus.
Kübra, letzte Frage für heute. Du weißt vielleicht, in welche Richtung das geht, vielleicht auch nicht. Wir haben nächstes Mal einen Gast im Podcast, wir wissen noch nicht, wer es ist. Und wenn du noch nicht wirst, wenn du nicht wissend, wer unser nächster Gast ist, welche Frage hast du an sie?
Okay, jetzt bin ich wie Chris und denke sehr lange nach. Ihr könnt das ja rausschneiden, die Pause, oder? Nein? Okay. Okay, gut. Was würde ich fragen?
Ist wie bei Chris Tippett. In der Stille passiert ganz viel.
Ja. Durch welchen Moment in deinem Leben gehst du immer wieder und immer wieder zurück und denkst darüber nach, was du hättest anders oder besser machen können?
Sehr gute Frage. Letzte Frage, die wir weitergeben werden, sobald wir den Gast wissen und sobald wir den Gast auf der Bühne sitzen haben. Kübra, vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte und vor allem deiner Gedanken. Ich finde es immer wieder irgendwie... Ich habe mir ganz viele Notizen irgendwie im Kopf gemacht und habe gedacht, so, okay, ich muss mich gleich zu Hause hinsetzen und das irgendwie alles aufschreiben und irgendwie auf Papier bringen. Das Gute ist, es gibt ja den Podcast. vielen Dank für deine Zeit und wir sind total gespannt, was du nächstes Jahr 2019 machst, tust, mit welchen Themen du dich befasst und vielen, vielen Dank, auch dass du so offen warst und vor allem Themen angesprochen hast, die vielleicht ein bisschen persönlicher sind, als du das vielleicht sonst auf Bühnen so besprichst. Also vielen Dank und vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Und wir entlassen euch jetzt sozusagen in die Weihnachtszeit. Tage, Feiertage, Ferien, wie auch immer. Es war der letzte Podcast dieses Jahres und wir freuen uns, euch nächstes Jahr wiederzusehen, zu hören, wie auch immer. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode mit Kübra Gümüşay gefallen hat, dann hört auch mal in unsere vergangenen Gespräche rein, zum Beispiel mit der Gründerin von Opinory, Pia Frey, der Gründerin und Expertin für digitale Bildung, Verena Pauster, oder auch Journalistin und Produzentin von Deutschland 3000, Eva Schulz.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr Role Models auf Soundcloud, Spotify oder Apple abonniert, und ihr könnt die Episode gerne auch über Instagram, Facebook oder Twitter teilen. Wie ihr wisst, über euer Feedback freuen wir uns immer und sind sehr dankbar darüber, von euch zu hören. Das könnt ihr über alle sozialen Plattformen machen oder ihr schreibt uns einfach an hi@rawmodels.co. Und auch wenn ihr Vorschläge für künftige Gäste habt, dann freuen wir uns, von euch zu hören.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Habt einen schönen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal, euer David.
Und eure Isa.